HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Seit Donnerstag läuft es in den Kinos Tom McCarthys hochkarätiges Drama Spotlight. Ein investigatives Reporterteam deckt einen Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Boston auf. Ein beeindruckender Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und der damit auch Erinnerungen weckt an den großen Missbrauchsskandal hierzulande, der 2010 von dem Jesuitenpater Klaus Mertes öffentlich gemacht wurde. Wir fragen nach, was seitdem eigentlich in Sachen Aufarbeitung gelaufen ist und was man noch lernen kann aus dem Skandal der sexuellen Gewalt in den Kirchen. Außerdem heute in Himmel und Erde: Der Papst und die Aktivistin. Argentinien streitet über eine Solidaritätsgeste von Papst Franziskus gegenüber der sozialen Aktivistin Milagro Sala. Nur ein PR-Gag? Jüdische Organisationen kritisieren die neue Facebook-Kampagne gegen Hasseinträge in sozialen Medien. Und Bonifatius, Rabanus, Sturmius und Co. Eine Ausstellung zeigt Fulda als Ort von Heiligen. Der Präsident von Argentinien, Mauricio Macri, ist derzeit nicht gut zu sprechen auf Papst Franziskus, den Papst aus Argentinien. Grund ist der Fall Milagro Sala. Sala ist eine indigene Aktivistin. Sie führt eine soziale Protestbewegung in der nördlichen und sehr armen Provinz Jujú an. Vor gut einem Monat wurde Milagro Sala verhaftet. Ihr wird vorgeworfen, Gelder in Millionenhöhe veruntreut zu haben. Menschenrechtsgruppen sehen dagegen den Versuch, eine unbequeme Oppositionelle mundtot zu machen. Zusätzliche Brisanz hat der Streit nun bekommen, weil der prominente Argentinier im Vatikan sich in den Streit eingemischt hat, Anne Herberg berichtet.
Es sind heiße Tage in Buenos Aires. Und das nicht nur, weil der südamerikanische Sommer mit gefühlten 40 Grad zuschlägt, sondern auch, weil soziale Bewegungen mobil gegen die Regierung von Präsident Mauricio Macri machen und Papst Franziskus dabei indirekt Stellung bezogen hat. Im Mittelpunkt des Konfliktes steht eine soziale Aktivistin aus dem nordargentinischen Jujuy, Milagro Sala. Mitte Januar ist sie bei einer Protestaktion verhaftet worden, wegen angeblicher Anstachelung zu Gewalt. Wir fordern die Freilassung unserer Companiera Milagro Sala, denn sie ist eine politische Gefangene. Ihre Verhaftung ist der Versuch dieser neoliberalen Regierung von Präsident Macri, die sozialen Bewegungen zu kriminalisieren. Warum? Weil Sala für die Rechte der Armen gekämpft hat. Wir nennen sie wegen ihrer indigenen Herkunft unsere schwarze Evita. Viele halten Sala dagegen für autoritär, kriminell und korrupt. Allen voran der Gouverneur von Jujuy aus dem Regierungsbündnis von Präsident Macri, Gerardo Morales, der schwere Anschuldigungen erhoben hat. Sala möchte in Jujuy eine Art Parallelstaat führen, wie sie es unter der Vorgängerregierung getan hat. Aber nicht mit uns. Sala steht einer mafiösen Organisation vor. Sie managen Millionensummen. Das Wenigste kommt bei den Armen an, sondern es wandert in eigene Taschen. Sala geht es um ihre eigene Macht. Belastende Dokumente sind aufgetaucht. Die Justiz ermittelt. Doch bewiesen sind die Vorwürfe bisher nicht. Von Seiten der Bundesregierung unter Präsident Macri hieß es bisher, die Justiz solle das klären. Doch der Fall, in den sich bereits Amnesty International eingeschaltet hat, ist längst zum Politikum geworden. Vor allem seit Papst Franziskus persönlich einen Rosenkranz in die Zelle der indigenen Aktivistin schickte. Pater Eduardo de la Serna kennt sowohl Jujuy als auch Papst Franziskus. Wenn eine unabhängige Justiz zu dem Schluss kommt, Milagro Sala sei wegen X oder Y schuldig, dann muss sie verhaftet werden. Aber so lange gilt im Zweifel für die Angeklagten. Es geht hier aber um etwas anderes. Der Gouverneur Morales bringt hier eine langjährige politische Gegnerin zum Schweigen. Deswegen stört jetzt der Rosenkranz vom Papst auch so sehr. Der Rosenkranz. Er löste in Argentinien eine Polemik aus. Applaus bei Regierungsgegnern, Empörung im eher konservativen Lager. Medien munkeln schon länger, das Verhältnis zwischen Präsident und Papst sei eher angespannt. Der Papst sei besorgt um die soziale Situation unter der neuen Regierung von Mauricio Macri. Der innenpolitische Konflikt um Salah belastet nun das erste persönliche Treffen der beiden Argentinier. Am Wochenende reist Präsident Macri erstmals zum Papst in den Vatikan. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Basis und vielleicht auch auf der Suche nach einem versöhnlichen gemeinsamen Foto.
Im Streit um die in Argentinien inhaftierte soziale Aktivistin Milagros Sala hat sich auch Papst Franziskus, der Papst aus Argentinien, indirekt eingemischt. Die Folgen davon beschrieb uns unsere Korrespondentin Anne Herberg. Im sozialen Netzwerk Facebook darf nackte Haut nicht gezeigt werden, aber rassistische und antisemitische Hasstiraden blieben unangetastet. Das hat in den vergangenen Monaten schon viele Facebook-User gestört und zu kreativen Protestaktionen animiert. Auch die Politik ist aktiv geworden. Und Facebook selbst hatte eine Online-Initiative für Zivilcourage begründet. Passiert jetzt also doch etwas gegen Hetze im Netz? Jüdische Organisationen sind skeptisch.
Monatelang stand Facebook in der Kritik. Seit vergangenem Herbst macht Bundesjustizminister Heiko Maas Druck auf das Online-Unternehmen, Hasskommentare zu löschen. Sogar Staatsanwälte ermitteln gegen das Unternehmen. Facebook reagierte schließlich. Es kündigte mehr Netzkontrolleure in Deutschland an und rief Ende Januar in Berlin die Online-Initiative für Zivilcourage ins Leben. Facebooks operative Geschäftsführerin Sheryl Sandberg gelobte bei der Pressekonferenz:
There's no place on our platform for hate or intolerance.
Auf unserer Plattform ist kein Platz für Hass oder Intoleranz. Wir arbeiten hart daran, unsere Gemeinschaftsstandards der Zeit anzupassen, damit Hass keine Chance hat. Damit wir dafür sorgen können, dass es keine Hetze und keinen Aufruf zur Gewalt auf unserer Plattform gibt.
Facebooks Initiative soll mit 1 Million Euro 2 wissenschaftliche Einrichtungen in London sowie europäische NGOs bei der Bekämpfung von Hetzkommentaren unterstützen. Mit dabei die Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich seit 18 Jahren gegen Antisemitismus und Rassismus engagiert. Stiftungschefin Annetta Kahane berichtet allerdings, dass sie seit dem Projektstart vor 4 Wochen auf ein handfestes Konzept wartet.
Seitdem ist nämlich jetzt aus unserer Perspektive noch nicht so viel mehr passiert. Es ist noch nichts klar. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Die jüdische Aktivistin ist skeptisch, auch was das Budget der Zivilcourage-Initiative betrifft. Die Hälfte der angekündigten 1 Million Euro ist nämlich nur virtuell. Für diese Summe können die Partnerorganisationen Werbung auf Facebook schalten. Die andere 500.000 soll in konkrete NGO-Projekte fließen, die Online-Hass mit Gegenkommentaren bekämpfen. Welche Vorhaben mit welchem Betrag unterstützt werden, stehe noch in den Sternen.
Gemessen an dem, was Facebook verdient, ist diese Summe, die da genannt wurde, und die Maßnahmen, die da in Angriff genommen wurden, etwas mau. Das ist etwas schlicht, aber da wir ja sehr pragmatisch sind und uns sehr bemühen, dieses Problem, das Bewusstsein dafür voranzubringen, sind wir froh, dass sie überhaupt reagiert haben.
Noch deutlicher kritisiert die jüdische Bildungsexpertin Marina Weißband die Online-Initiative. Die ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei glaubt nicht an Facebooks Reformwillen.
Das ist offensichtlich eine PR-Aktion. Was nicht schlimm ist, wenn man eine PR-Aktion macht, dann bedeutet es zumindest, dass man darüber redet.
Jüdische Organisationen sind skeptisch, aber nicht hoffnungslos im Blick auf den Kampf gegen antisemitische Hetze bei Facebook, Jens Rosbach berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Im Jahr 2001 kommt ein Team von investigativen Journalisten der Zeitung Boston Globe einem weitreichenden Skandal auf die Spur, der systematischen Vertuschung von Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche. Diese Geschichte läuft jetzt bei uns in den Kinos. Der Film Spotlight überzeugte Kritiker durch seine intensive und zugleich nüchterne Erzählweise. Er hat schon mehrere internationale Filmpreise gewonnen und ist nominiert für gleich mehrere Oscars. Die werden ja heute Nacht in Los Angeles verliehen. Daniela Baumeister hat den Film für uns gesehen.
Boston, Anfang der 2000er Jahre. Im Boston Globe erscheint ein Artikel über einen Priester, der vor Jahren Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der neue Chefredakteur spürt, hinter dieser Geschichte steckt viel mehr.
Ich weiß, es gibt Dinge, die Sie mir nicht sagen dürfen. Aber ich weiß auch, hier gibt es eine Story, von der jeder hören wird.
Glauben Sie, Ihre Zeitung hat die Ressourcen dafür?
Ja, tue ich.
Er setzt das investigative Spotlight-Team auf den Priester und sein Umfeld an. Die Journalisten finden Unfassbares.
Dieser Bostoner Priester hat 30 Jahre lang Jungen in 6 Gemeinden missbraucht. Die Kirche hat es rausgefunden und nichts unternommen. Wir haben keine längerfristigen Recherchen in diesem Fall angestellt.
Nein, haben wir nicht.
Es sind viel mehr Kirchenmänner in den Skandal verwickelt. Systematisch wurden sie vom System katholische Kirche gedeckt.
6% werden sexuell aktiv.
6% werden 90.
90 Priester.
Wenn es 90 gäbe, würden die Leute das doch wissen.
Tun sie vielleicht.
Die Presse, auch der Globe, hält jahrelang still. Opfer werden von gut bezahlten Anwälten eingeschüchtert. Bei den Reportern klappt das jetzt nicht mehr.
Wir haben hier zwei Stories. Eine über einen degenerierten Klerus und eine über eine Gruppe von Anwälten, für die Kindesmissbrauch ein einträgliches Geschäft ist. Welche sollen wir schreiben? Denn eine schreiben wir auf jeden Fall.
Regisseur Tom McCarthy hat ein Drama um Vertrauen und Macht, um Glaube und Heimat, um Loyalitätskonflikte und Moralvorstellungen gemacht, das unter die Haut geht. Wenn er seine Top-Schreiber rausschickt, dann geht es um die Bedeutung einer funktionierenden Presse und eines funktionierenden demokratischen Gemeinwesens. Aber wenn ein Priester überführt ist, schauen alle weg, damals und heute. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Wie die Unbestechlichen, die den Watergate-Skandal auslösten, ist auch Spotlight ein Loblied auf ehrlichen Journalismus alter Schule. Nur gibt es am Ende überhaupt Gewinner? Der Film ist kein Kreuzzug gegen die Kirche, die gerade in Boston in alle gesellschaftlichen Bereiche verstrickt ist. Das macht ihn so gut. Spotlight ist selbst in Redaktionskonferenzen und Bibliotheksräumen spannend wie ein Thriller. Und mir ging es im Kino wie den Reportern. Man weiß bald nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Wenn Kino das schafft, großartig.
Die Aufdeckung von sexueller Gewalt in der Kirche als Stoff fürs Kino. Daniela Baumeister über den Film Spotlight, der in dieser Woche auch in Deutschland in den Kinos angelaufen ist. 2001 wurde der Skandal in Boston aufgedeckt. 2010 machte der Jesuitenpater Klaus Mertes den massenhaften sexuellen Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich und brachte damit auch in Deutschland eine Lawine ins Rollen. Was ist seitdem passiert? Wie haben Kirchen und kirchliche Einrichtungen reagiert? Klaus Hofmeister blickt zurück.
Der Schock von 2010 ist der katholischen Kirche tief in die Glieder gefahren. Hundertfacher Missbrauch durch Priester im Berliner Canisius-Kolleg, hunderte weitere Opfer im ganzen Land, die plötzlich den Mut fanden, über ihr Leid zu sprechen. Das machte der traditionell selbstzufriedenen Institution schnell Beine. Das großreine Machen begann mit Entschuldigungen und Gesten. Der Osnabrücker Bischof Bode warf sich in vollem Ornat längs auf den kalten Steinfußboden seines Doms und lieferte so ein eindrückliches Bild der Umkehr. Bereitschaft. Nicht alle der 27 deutschen Diözesen legten das gleiche Tempo bei der Aufarbeitung der Skandale vor. Die Deutsche Bischofskonferenz setzte deshalb einen Missbrauchsbeauftragten ein, den Trierer Bischof Ackermann. Der sollte für Tempo und bundesweit gleiche Aufarbeitungsstandards sorgen. Eine Hotline für Opfer wurde geschaltet. In den 2 Jahren ihrer Existenz wurde sie 8.500 Mal angewählt. Jede Diözese musste Missbrauchsbeauftragte benennen, möglichst ein Mann und eine Frau, unter anderem als erste Anlaufstelle für Opfer. Leitlinien wurden verabschiedet und 2013 dann verschärft. Sie regeln alle Maßnahmen, mit denen die Vertuschung von Taten durch Kleriker und die Bistumsbürokratie verhindert wird. Sie ordnen die Zusammenarbeit mit der Strafverfolgungsbehörde und die innerkirchliche Strafordnung. Strafrechtlich gesehen sind viele Fälle verjährt, aber es wandern bis heute auch Priester in Haft. Einige Dutzend verlieren ihr Priesteramt, viele werden suspendiert. Eine wissenschaftliche Kommission unter der Leitung des Hannoveraner Kriminologen Christian Pfeiffer nimmt ihre Arbeit auf. Alle Personalakten aller deutschen Diözesen soll sie durchforsten. Das ambitionierte Projekt wirft datenschutzrechtliche Probleme auf. Professor Pfeiffer sah seine Unabhängigkeit gefährdet. Es kam 2013 zum Zerwürfnis. 2014 übernahm dann ein neues Forschungskonsortium die wissenschaftliche Aufarbeitung der kirchlichen Missbrauchsfälle in Deutschland seit 1950, inklusive tiefen Interviews mit Opfern und Tätern. Die Kirche war 2011 die erste Großinstitution, die sich zu Entschädigungszahlungen für Missbrauchsopfer entschloss. Die Zentrale Koordinierungskommission der Kirche zur materiellen Anerkennung erlittenen Leids hat bis heute 1650 Anträge bearbeitet und in 95% der Fälle die Zahlung der Summe von 5000 Euro empfohlen. Dieser Betrag war heftig umstritten. Er ist von vielen Opfern als lächerlich gering kritisiert worden. Etwa 10% der Opfer bekommen zusätzlich eine Psychotherapie bezahlt. Am weitreichendsten und spürbarsten wirkte das 2013 verabschiedete Präventionskonzept. Jede Diözese muss eine Präventionsstelle gegen sexualisierte Gewalt unterhalten. Um Missbräuche künftig zu verhindern, haben alle kirchlichen Einrichtungen Schutzkonzepte erarbeitet. Ausführliche, teils selbsterfahrungsbezogene Fortbildungen über sexualisierte Gewalt wurden verpflichtend, und zwar für alle Haupt-, Neben- und ehrenamtlichen Personen, die mit Kindern und Jugendlichen in leitender Verantwortung arbeiten. Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Mitarbeiter sind inzwischen durch diese Sensibilisierungskurse gelaufen. Dass Pfarrer unhinterfragt mit Kindern duschen oder Jugendliche im Pfarrhaus schlafen, dürfte damit Vergangenheit sein. Katholische Schulen und Kindergärten sind für Täter heute Plätze, an die sie sich eher ungern wagen, sagt der, der die Aufklärung vor 6 Jahren losgetreten hat, der Jesuit und damalige Chef des Canisius-Kollegs Klaus Mertes. Aber er fügt auch hinzu, dass weitere Schritte nötig sind, um den Sumpf trocken zu legen, in dem sich der Missbrauch ausbreiten konnte. Klerikalismus und priesterlicher Machtmissbrauch, die männerbündische Struktur des Klerus und die Tabuisierung der Sexualität, sie sind längst nicht überall überwunden.
Obwohl der Schock über massenhafte sexuelle Gewalt durch geistliche und kirchliche Mitarbeiter geradezu ein Erdbeben in der katholischen Kirche ausgelöst hat, ist doch immer noch viel zu tun, um den Sumpf trocken zu legen, in dem sich der Missbrauch ausbreiten konnte. So hat es der Kollege Klaus Hofmeister gerade in seinem Beitrag formuliert. Was genau noch zu tun bleibt und welche Lehren gezogen werden müssen, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem katholischen Theologen und Psychotherapeuten Wunibald Müller. Der hatte gerade vor wenigen Tagen in einem Artikel die Pflicht zum Zölibat für katholische Priester in Zweifel gezogen. Ich habe ihn gefragt, warum er diesen Vorstoß unternommen hat.
Weil ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Priestern, die haben das Charisma, zölibatär zu leben, aber nach meinen Erfahrungen haben die meisten Priester nicht dieses Charisma, zölibatär zu leben. Und das bringt viele in große Schwierigkeiten, dass eigentlich das, worum es gehen sollte, dass jemand mehr Zeit hat für andere, eben nicht der Fall ist, sondern er sich aufreibt, tatsächlich zölibatär zu leben, was vielen dann eben nicht gelingt. Außerdem sehe ich die Gefahr, dass man dann oft aus einem falschen Verständnis von Zölibat heraus sich nicht wirklich mit dem ganzen Bereich der Sexualität angemessen auseinandersetzt.
Herr Müller, Sie leiten seit 25 Jahren schon das Rekollektio-Haus in Münster-Schwarzach. Das ist eine Art Zufluchtsort für Geistliche in Krisensituationen. Wer kommt dort und mit welchen Anliegen zu Ihnen?
Gut, hierher kommen Menschen natürlich viele, die ausgebrannt sind, aber eine ganze Reihe kommen auch deswegen, das sind dann vor allem auch Priester jetzt, die zölibatär leben, weil sie eben sich schwer tun, zölibatär zu leben. Manche, die haben sich auch verliebt und möchten jetzt für sich klären, wie sie damit umgehen können, wie sie das machen können, sich vielleicht für die Frau zu entscheiden und dann das Priesteramt aufzugeben oder eben sich wieder für das Priesteramt zu entscheiden und dass er dann auch tatsächlich auch zölibatär leben kann.
Glauben Sie denn, Herr Müller, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen der Pflicht zum Zölibat auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dem Abdriften in Kindesmissbrauch? Gibt es da einen Zusammenhang?
Nicht direkt. Also ich denke, die Tatsache zum Beispiel, wenn jemand wirklich pädophil ist, dann ist er pädophil, unabhängig davon, ob er jetzt zölibatär lebt oder ob er zum Beispiel verheiratet ist. Was ein Problem sein kann, man muss ja auch bei der Pädophilie unterscheiden, also zwischen einem pädophilen Verhalten, das jetzt, sagen wir mal, einmalig ist, und einem pädophilen Verhalten, das nun wirklich oft vorkommt, wo jemand tatsächlich pädophil veranlagt ist. Ich sage das deswegen, bei jemandem zum Beispiel, der mal einmalig sich pädophil oder man spricht auch von ephebophil verhält, das ist jemand, der jetzt, sagen wir mal, eine sexuelle Beziehung hat zu einem 14-, 15-, 16-Jährigen, kann es oft so sein, dass der Betreffende hinsichtlich seiner sexuellen Entwicklung stehen geblieben ist. Und da gäbe es jetzt einen Zusammenhang mit dem Zölibat, dass jemand meint, zölibatär zu leben, heißt, er müsse sich nicht mit seiner Sexualität auseinandersetzen und der ganze Bereich der Sexualität sozusagen im Dunkeln bleibt, unangeschaut bleibt, die Sexualität aber natürlich in dem Betreffenden vorhanden ist, aber er nicht in der Lage ist, seine Sexualität zu gestalten. Stellen wir uns zum Beispiel mal vor, einen Kaplan, der sich verliebt in die 16-jährige Oberministrantin. Das muss nicht unbedingt ein Pädophiler sein, wenn der tatsächlich dann auch diese Liebe lebt. Der ist aber möglicherweise hinsichtlich seiner sexuellen Reife stehen geblieben oder aber hinsichtlich seiner Fähigkeit, Nähe und Distanz angemessen anwenden zu können.
Sie haben ja auch immer wieder gefordert, dass sich Priester mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen und sich bewusst werden müssen, was der Verzicht auf Sexualität dann bedeutet. Geschieht das nicht, dann, so schreiben Sie, könnten gefährliche Situationen entstehen. Umgekehrt könnten diese gefährlichen Situationen vermieden werden, wenn diese Auseinandersetzung geführt wird. Aber ist das angesichts des tausendfachen sexuellen Kindermissbrauchs allein in der katholischen Kirche nicht doch ein bisschen schwacher Trost? Letztlich heißt das ja doch, bei zölibatär lebenden Geistlichen schwingt das Risiko des sexuellen Missbrauchs immer mit.
Na, das würde ich nicht sagen. Also man muss dann wirklich nochmal unterscheiden zwischen dem sexuellen Missbrauch und natürlich auch den Übergriffen, die ja auch seitens natürlich von kirchlichen Mitarbeitern hinsichtlich von Erwachsenen stattfinden. Also ich glaube schon, dass überhaupt, wenn die Priester zum Beispiel sich mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben, wirklich auch um die Macht ihrer Sexualität wissen und dann einen guten Grund auch für sich gefunden haben, nicht weil die Sexualität schlecht ist, sondern weil sie sagen, um des Himmelsreiches willen oder was auch immer, verzichte ich darauf, dann glaube ich schon, dass in der Regel auch die Stärke da ist, verantwortungsvoll damit umgehen zu können. Ich würde nochmal einen Unterschied machen, wo es ein bisschen problematischer wird. Zum Beispiel viele der Minderjährigen, die sexuell missbraucht worden sind, sind ja männliche Minderjährige, also Buben gewesen. Und dann sagt man ja oft, Homosexualität und sexueller Missbrauch sei das eine. Und das würde ich sagen, das trifft natürlich nicht zu. Aber man findet, glaube ich, unter denen, die Minderjährige sexuell missbrauchen, eine ganze Reihe von, sage ich mal, unreifen Homosexuellen. Und da sehe ich nun das Gefährliche in meiner Kirche, die ja Homosexualität nach wie vor doch auch eher negativ bewertet und die sogar jetzt verlangt, dass im Grunde genommen jemand, der homosexuell ist, überhaupt nicht zum Priester geweiht werden kann, mit dem Ergebnis, dass noch viel mehr als schon geschehen ist, Homosexualität tabuisiert wird und die Betreffenden, die homosexuell sind und Priester werden wollen, noch viel weniger sich wirklich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen und von daher in besonderer Weise auch anfällig sind, dann möglicherweise auch für sexuellen Missbrauch an Jugendlichen.
Der katholische Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller hält eine offene Auseinandersetzung von Priestern und Priesteramtskandidaten mit ihrer Sexualität für dringend notwendig als eine der Lehren aus dem Missbrauchsskandal. Dazu gehört auch, dass Homosexualität nicht tabuisiert wird, sagt er. Letztlich müsse auch die Pflicht zum Zölibat in der katholischen Kirche auf den Prüfstand. Aus Anlass des Kinostarts von Spotlight, dem Film, der die Aufdeckung des Missbrauchsskandals in Boston Anfang der 2000er Jahre erzählt, haben wir noch einmal nachgefragt, was eigentlich in Deutschland seit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals passiert ist. In Fulda lässt sich wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland eine ausgeprägte Heiligenverehrung beobachten. Diesem Thema widmet sich nun eine neue Sonderausstellung im Von der Au Museum. Gezeigt werden Gemälde, sakrale Gegenstände und Reliquien. Und Texte erläutern, wie ein Mensch zum Heiligen wird, wie sie verehrt werden, Hintergründe der Volksfrömmigkeit und wie die Industrie daraus Kapital schlägt.
Am Anfang steht ein Mord, heißt der Untertitel der Ausstellung, und als erstes sieht der Besucher auf einem Gemälde, wie der Apostel Judas Thaddäus erschlagen wird. Kuratorin Alessandra Sorbello Staub.
Eine heilige Person kann eine Person sein, die eben entweder mit seinem Tod das Christentum bezeugt oder weil eine besondere Lebensführung auf besondere Weisheitsmerkmale oder eine besonders asketische Lebensführung auch oder an einem Modell, der eher in der Gesellschaft etwas auswirken kann. Also der Eremit gegenübergestellt zu so einer Persönlichkeit wie vielleicht der Mutter Theresia. Das wären sozusagen die zwei Polen dieser Entwicklungsmöglichkeit.
Eine große Rolle bei der Heiligenverehrung spielen die Reliquien. Die Ausstellung zeigt den Dolch, mit dem Bonifatius erstochen worden sein soll, die Zunge von Nepomuk, eine Nachbildung aus Wachs, ein Stück Holz vom Kreuz, an dem Jesus starb, etwas Staub vom Haus seiner Mutter Maria. Museumsdirektor Gregor Stasch.
In jedem Altar findet sich eine Einlassung, in der solche Reliquien verbracht wurden. Aber es gab ja auch in der Volksfrömmigkeit viel Aberglauben. Man glaubte, dass das ja auch besondere Heilkräfte hat. Hier gibt es zwei zum Beispiel interessante Objekte. So ein Papierbildchen hat man dann dazu benutzt, dass man ein Stückchen abgerissen hat. Das hat man gegessen und glaubte dann, dass das natürlich die Krankheit abwendet. Vielleicht hilft es ja auch. Der Glaube versetzt Berge.
Die Kirche nutzte Reliquien für den Ablasshandel, aber auch die moderne Industrie. Bier und Käse sind nach Bonifatius benannt und zum 1250. Todestag gab es Bonifatius als Marzipanfigur.
Diese Andenkenkultur ist eine sehr alte Kultur, die allerdings dann so im 19. Jahrhundert eigentlich im großen Maß mit der Industrialisierung Formen angenommen hat von Massenproduktionen. Und im 19. Jahrhundert hat das richtig einen Boom gekriegt.
Fulda, Ort der Heiligen, so heißt eine neue Ausstellung im von der Au Museum. Sie ist noch bis zum 17. April zu sehen. Petra Klostermann hat sie für uns angeschaut. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Wenn Sie die Beiträge noch einmal nachhören wollen, Sie finden die Sendung als Podcast bei uns im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.